The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom The One Social Podcast. Neues Jahr, neue Gäste. Und wir haben auch direkt die erste Gästin vom anderen Ende der Welt. Hallo Lena, wie geht es dir?
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein im neuen Jahr. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich genieße hier noch den Sommer und bin froh, hier zu sein. Und auch, also im Podcast und in Australien. Ja.
Wahnsinn, Australien. Ich sehe es in deinem Hintergrund. Es ist bei euch einfach schon dunkel. Und hier, ich habe gerade meinen Tag gestartet vor einer halben Stunde. Es ist echt verrückt. Aber wie schön, dass es funktioniert und wir uns trotzdem sehen und hören können.
Ja, man kann sich immer sehr adjusten dann am Ende, doch, weil man denkt immer so, Gott, 10 Stunden Zeitunterschied, das ist nicht möglich, aber man findet dann doch immer so ein paar Lücken, die man gut nutzen kann.
Mega, und das wollen wir jetzt auch direkt machen. Möchtest du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was verschlägt dich vielleicht auch gerade nach Australien?
Sehr gerne. Also, ich bin Lena, ich bin 26 Jahre alt, weil gerade 26 geworden im Dezember und bin die Co-Founderin von Mama Originals und habe auch unter anderem Josef Atelier mit aufgebaut, habe einen Hintergrund im Betriebswirtschaftslehre, ganz, ganz klassisch und bin aktuell in Australien, einfach weil es einer meiner größten Träume war und ich ein großer Verfechter davon bin, dass man Karriere und seine Träume sehr, sehr gut vereinbaren kann, selbst wenn sie ein bisschen widersprüchlich sind. Und deswegen habe ich einfach entschieden, ich gehe jetzt hier hin und versuche, die gesamte Firma daran anzupassen. Und deswegen sitze ich jetzt hier.
Das klingt mega. Finde ich super. Du hast doch auf deinem Shirt stehen, das sieht man bei Instagram nachher auf unseren Snippets, Team Nom. Du hast die Marke ja gegründet mit deiner Kollegin-Freundin Josephine. Was hat euch dazu verleitet, euch selbstständig zu machen? Also wie ist diese Marke aufgebaut oder wie ist sie entstanden vor allem erstmal?
Es ist eigentlich immer eine sehr einfache oder simple Geschichte. Wir haben, Josi und ich haben uns, ich weiß nicht in welchem Jahr genau das war, aber es ist, erstmal haben wir uns bei einer der ersten Josef Atelier-Shootings getroffen, weil einer meiner Abi-Freundinnen mit ihr in einer Agentur gearbeitet hat und meinte, hey, da ist Lena, die fotografiert voll gerne. Ich habe neben dem Studium mit meiner Spiegelreflexkamera so Shootings gemacht. Und dann war die Sache so, okay, Lena würde voll gerne Hoodie haben, lass uns mal mein Angebot, ich habe gesagt, hey, ich würde voll gerne ein Shooting für ein Hoodie machen. Und dann haben wir uns getroffen bei mir zu Hause, haben wir eine Leinwand in meinem kleinen Wohnzimmer in Berlin aufgestellt und ein Shooting zusammen gemacht. Und dann haben wir, es war Liebe auf den ersten Blick, es war sofort so, okay, wir machen zusammen Business, wir machen zusammen, also quasi zu dem Zeitpunkt waren wir beide noch in Vollzeitstellen und waren nicht so richtig committed zum Selbstständigsein. Und dann war es irgendwann so, zack, 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 wir committen uns alle dazu, wir machen das alle gemeinsam, haben erstmal Josef Atelier groß gemacht und haben dann 2023 entschieden, Nom zu gründen und es war sehr, sehr simpel, weil wir produzieren in Portugal und haben uns eben durch Josef Atelier sehr, sehr stark mit Stoffen und Schnitten auseinandergesetzt und wir beide haben, ich würde sagen, unser Leben lang schon recht stark mit unterschiedlichen Figurenproblemen zu kämpfen, also zum Beispiel Josi ist tall und hat deswegen sehr, sehr starke Hosenprobleme und bei mir waren es auch unterschiedliche Sachen und es war einfach so, Pakete sind angekommen und wir waren so, was soll das? Und wir wussten irgendwann, okay, so verhalten sich Schnitte und so verhalten sich Stoffe, das können wir auch machen oder das können wir so machen, dass es sich halt richtig anfühlt und du nicht einen halben Zusammenbruch bekommst, wenn dein Paket zu Hause ankommt. Und dann haben wir eine PDF hin und her geschickt mit so einem ganz kleinen Moodboard. Wir haben das PDF an unsere Produktion geschickt. Wir hatten damals in der Produktion eine sehr, sehr tolle Mitarbeiterin und die hat sofort die Vision verstanden und meinte so, Leute, ich schicke euch Stoffe. Und dann zack, zack, ging's los. Und die Vision war sehr dahinter. Wir wollten nicht uns Sachen bestellen und wirklich zu Hause weinend sitzen, weil irgendwelche Großfirmen, die das halt auf die Masse anpassen und eben nicht auf das, was wir an sich sind. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns Nom durchziehen. Und da aber immer auch mit dem Gedanken dahinter gedacht, wir wollen eine Female Community gründen, weil da sind Josi und ich mit groß geworden. Wir haben uns quasi gegenseitig gefunden und wir würden das gerne weitergeben. Und deswegen ist es bei uns auch so ein bisschen so Community first, Product second. Und gleichzeitig ist aber das Product auch sehr empowernd, würde ich sagen. Aber so ist Nom grob entstanden.
Das klingt auf jeden Fall nach einem super schönen Ansatz. Und was bei euch Community First heißt, da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber vorab, Das klingt jetzt alles super zielstrebig und super geradlinig, aber hattet ihr vielleicht auch Herausforderungen? Also was sind so typische Herausforderungen, wenn man so eine Marke ja irgendwie auch, ich meine, ihr hattet natürlich ein bisschen Vorwissen schon aus Joseph Atelier, aber was, also ja, erzähl gerne mal, was einem da so begegnen kann.
Vieles. Also ich würde sagen, es war ein oder ist auch immer noch ein Auf und Ab und man selber wird einfach nur besser darin, die Auf und Abs zu meistern. Aber generell ist es einfach ein absoluter Hürdenlauf. Und ich würde sagen, so unsere größten Probleme sind wahrscheinlich am Ende unsere Produktionssachen. Du kannst dich auf nichts verlassen. Du musst extrem schnell auf Dinge agieren. Also es kann sein, hey, die Kollektion kommt einfach nicht. Und dann ist es so, okay, was machen wir, weil du als Startup ja einfach noch von dem Budget super abhängig bist, was da reinkommt. Und das, würde ich sagen, ist einer der größten Hürden gewesen, dass du schnell agieren musst und gleichzeitig musst du ein Team aufbauen, was in der Lage ist, darauf schnell zu agieren. Weil am Anfang war es viel so, wir brauchen einen Plan, wir brauchen eine Struktur und es ist sehr schwer, quasi ein sehr strukturiertes Team aufzubauen, wenn du eine Produktion hast, die halt ständig macht, was sie will. Und da mussten wir sehr reinwachsen. Weil es halt für uns noch sehr, sehr neu trotzdem auch war, zu verstehen, wie viel Vorlauf brauchen wir, was macht die Produktion. Die Produktion schickt gerne andere Farben, die Produktion schickt gerne ganz andere Schnitte. Die Hosen sind manchmal einfach 10 cm zu lang. Und wir haben sehr, sehr gelernt, gut als Duo auf Probleme zu agieren. Und was aber auf jeden Fall auch die klassischen Hürden sind, sind einfach die Gründung von Unternehmen, was die ganze Papierarbeit angeht, die ganzen Steuergeschichten. Und ich glaube, das war das, was wir mit Joseph Atelier gelernt haben, unser A und O bei Nomba. Wir haben erst die gesamte rechtliche Struktur aufgebaut, bevor wir irgendwas anderes gemacht haben, weil es uns sehr wichtig war. Wir sind sofort alles mit dem Steuerberater angemeldet und alles, also so ganz unsexy klassisch, weil wir wussten, wenn die Struktur steht, können wir alles ins Produkt geben. Und das, würde ich sagen, waren so die Hürden, die wir, oder beziehungsweise die Learnings, die wir von Joseph Atelier mitgenommen haben. Aber ich würde sagen, unsere größte Hürde sind am Ende, ist die Produktion gewesen immer.
Okay, das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit. Ich meine, hier in Deutschland ist das ja auch alles sehr, muss man sich an sehr viele Vorgaben halten, gerade wenn es so um Steuern etc. geht. Der eine oder andere oder die eine oder andere, die hier gerade zuhört, bekommt einem das bestimmt bekannt vor. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du in Australien sitzt und es schaffst, wirklich deine privaten Träume auch irgendwie mit einem Job zu verbinden, der ja unfassbar vielfältig und auch, so wie es klingt, durchaus sehr, sehr stressig sein kann. Wie funktioniert das? Also wie schaffst du es erstmal, Work und Life irgendwie in einer Balance unter einen Hut zu bringen? Und wie passt dann auch noch so Australien da rein, wo du ja doch sehr weit weg bist, auch mit den, auch wenn es kleine Zeitfenster gibt zwischen der 10-Stunden-Zeitverschiebung, aber wie funktioniert das?
Gute Frage. Also ich würde sagen, so Work-Life-Balance war für Josi und mich die letzten Jahre kein Thema. Also das ging einfach nicht. Auch weil wir ja mit beiden Brands sehr viel zusammen gereist sind und wir eigentlich immer waren, eine Reise da für das eine Brand, dann für das andere dort Content shooten, weil es bei uns ja so ist, aller Content, den ihr eigentlich seht, der kommt aus unserer eigenen Hand noch. Weil das so ein bisschen unsere Sprache ist und auch Josis und meine große Passion. Und das heißt, es ging eigentlich fast gar nicht. Ich habe aber in meinem privaten Leben schon immer die absolute Priorität, dass meine physische und mentale Gesundheit als oberste Priorität ist. Und so lebe ich auch immer und habe ich auch schon immer gelebt. Das heißt, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von Naval Ravikant dazu, dass er auch sagt, er nimmt sich jeden Tag 1 oder 2 Stunden am Morgen, in denen er nichts macht, weil die Welt wird davon nicht untergehen. Und er meditiert und macht seine Exercise. Und das ist so, was ich mir auch als Prio setze. Also es ist eine Kollektion, geht nicht den Bach runter, wenn ich mein Workout an einem Tag mache. Es geht nicht unter, wenn ich meine Meditation am Morgen mache. Und ich habe schon, also von Anfang an sehr, sehr doll den Weg gefahren, dass solange ich nicht mental funktioniere, wird auch die Firma nicht funktionieren. Und deswegen wird das immer die erste Prio sein und auch bei Josi. Das heißt, das ist das, was wir probieren zu machen, also dass es diese Dinge gibt von ein Workout am Tag und eine Meditation am Tag und die kommen in jeden Tag rein. Also das ist egal, wie viel Stress ansteht, ich werde am Morgen meine Meditation machen und das hilft auch sehr, sehr gut, weil man weiß, dass man quasi das ist seine Balance oder das Privatleben und gleichzeitig ist es auch so, dass wir uns viel damit auseinandersetzen, auf eine, ich würde sagen, eher so auf eine holistische Art und Weise, wie wir Stress bewältigen, wie wir mit Dingen umgehen und dadurch ist so Work-Life-Balance nicht so unbedingt das Ding, sondern wir versuchen einfach so unsere Werte mit Meditation und allem normal umzusetzen und würde sagen, auch wenn viele gesagt haben, es ist eine der größten Challenges, dass ich nach Australien gegangen bin, war es eine der größten Geschenke für das gesamte Team, weil ich würde sagen, das Zweite, wie man eine Work-Life-Balance hinbekommt, ist, Vertrauen in das Team zu setzen. Was ich sehr, sehr lange nicht gemacht habe, weil es, glaube ich, für jeden Start-up-Gründer irgendwie schwer ist, die Verantwortung abzugeben, wenn so viel davon abhängt. Und mit dem Schritt nach Australien habe ich gemerkt, ich kann meinem Team zu 100% vertrauen. Die setzen das perfekt um. Also gerade mit dem Schritt nach Australien habe ich gemerkt, so, ich kann denen alles geben. Also die setzen die Shootings perfekt um, die setzen alles perfekt um. Ich hatte richtig das Gefühl, sie wollen mir beweisen, dass es ohne mich geht. Und das war das beste Gefühl, weil ich bin abends irgendwie ins Bett gegangen, habe die letzten Sachen abgeschickt, bin morgens mit 2009 Bildern von einem Shooting aufgewacht und ich habe wirklich Tränen verdrückt, weil ich bin proud of this team. Und das ist durch den Move nach Australien passiert, weil es sein musste, weil sie sind auf sich alleine gestellt, wenn ich schlafe. Und das war die absolut größte interne Veränderung, die nur zum Besten geführt hat. Und deswegen, ich würde sagen, wie ich es unter einen Hut kriege, ist 100% das Team. Ich liebe unser Team, es sind absolute Girls Power. Und quasi das Team zu empowern und auch zu sagen, ihr schafft es, ihr könnt die Events alleine umsetzen, ihr könnt das machen, war für mich der größte Game Changer, um eine Work-Life-Balance zu erschaffen.
Das klingt auf jeden Fall super schön. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, es ist nicht so einfach, gerade am Anfang, wenn man so sein Baby hat, das auch nochmal so in die Hände von anderen Personen natürlich zu legen. Aber umso schöner, dass man dann sich ein Team aufgebaut hat, wo das halt einfach guten Gewissens funktioniert. Also nur um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, du würdest sagen, auf jeden Fall erstmal bei Gründung einer Marke die rechtlichen Schritte beachten und eine gute Basis schaffen und dann wirklich auch das Team A und, also das A und O, dass man einfach ein Team hat, worauf man sich verlassen kann, wo man auch einen Team-Spirit aufbaut, was ja auch durchaus viel Arbeit ist und gar nichts unbedingt mit dem Produkt am Ende selber zu tun hat. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da ins Team zu investieren und die Werte, von denen du eben gesprochen hast, wahrscheinlich auch einfach auszuweiten und nicht nur bei Josi und dir anzusetzen, ja, sondern natürlich dann irgendwie am gesamten Team.
Voll, also ich würde, wie gesagt, auf jeden Fall bei der Gründung sagen, so auch wenn es leider erstmal uninspirierend klingt, die rechtlichen Schritte oder alles, was darum ist, weil dann hast du eben die Sicherheit, bevor du anfängst dann mit Produkt und dann sind die Sachen an der Haut und das heißt, du kannst verklagt werden, wenn irgendwas auf der Haut ist und was falsch ist. Da kann so viel passieren und wenn du einmal das Gerüst hast, kannst du deiner Kreativität so freien Lauf lassen und das vergessen oft viele, weil viele fangen oft einfach an und fang dann an, nach und nach die rechtlichen Sachen zu machen und sind dann halt so stuck. Und ich glaube, deswegen würde ich jedem ans Herz legen, sucht euch gute Steuerberater. Das ist wirklich mein absolut bester Tipp. Sucht euch die besten Steuerberater, mit denen ihr gut arbeiten könnt, die ein gutes Knowledge haben, genau in eurem Bereich. Auch wenn es leider der uncoolste Tipp ist, aber das ist unser Game Changer gewesen. Und auch vor allen Dingen ja eine gute Rechtsstruktur.
Okay. Jetzt hast du ja schon viel erzählt, wie ihr so gegründet habt und dass Josi und du euch ja auch schon vorab irgendwie kanntet. Wie ist das überhaupt, so ein Unternehmen auch wirklich mit einer guten Freundin zu gründen? Also gerade wenn es auch mal irgendwie stressig ist oder man auch vielleicht manchmal am Limit ist, weil dann doch nicht so viel Zeit bleibt, wie man sich irgendwie gerne wünschen würde für andere Themen. Wie hast du das so erlebt oder empfunden? Ihr habt jetzt ja dann auch schon die zweite Brand irgendwie gemeinsam gestaltet.
Ich würde sagen, dass es einer der schönsten Reisen meines Lebens war oder ist, wenn man es als Prozess umarmt, würde ich sagen. Weil es ist fast wie eine Beziehung, weil du einfach dir oft, du weißt quasi, wenn die Person was äußert, dann ist es nie schlecht gemeint, weil ihr gemeinsam an einem Purpose arbeitet. Und dadurch kannst du extrem viel lernen, dir extrem viel Feedback geben, aber du musst eben offen für den Prozess sein. Und was ich auch immer jedem ans Herz lege, was das Schönste bei Josi und mir war, dass es einfach zwei Gegensätze waren. Also beziehungsweise, das würde ich jedem mit an die Seite geben, wenn man einen Co-Founder sucht. Ich würde sagen, das ist unsere absolute Stärke, dass Josi eben die Creative-Seite war und ich die Business-Seite, aber sie hatte trotzdem eben den Anteil, dass sie meine Seite sehr, sehr stark verstanden hat, das aber nicht ihre Passion war. Und gleichzeitig war es bei mir auch so, ich bin Creative, aber ich kann das niemals so umsetzen, wie es Josi umsetzen würde. Und das ist das, also ich habe manchmal das Gefühl, bei Josi und mir war es Telepathie, weil wenn ich Josi einen Begriff sage, ich sage ihr zum Beispiel Butter und das und dann legt sie dir die perfekte Kollektion dafür hin und du konntest halt quasi die Ideen einfach so transformieren, weil ihr so gegensätzlich wart und es nicht so war, zwei Creatives, die voll viele Ideen haben, sondern es war so, sie konnte meine Idee nehmen, ich konnte ihre Idee umsetzen und so ging es immer weiter und wir haben uns immer die Hand gereicht. Und gleichzeitig muss man einfach offen dafür sein, zu reflektieren, ganz, ganz viel miteinander zu sprechen und zu kommunizieren, weil sonst gerätst du einfach aneinander. Also es ist einer der schwierigsten Challenges im Leben, mit seinen Freunden zu arbeiten. So schön es ist, du die Momente teilen kannst, umso doller musst du eben in diese Reflexionsprozesse gehen.
Ja, das kann ich, also das glaube ich sofort, weil man sich natürlich total nahe steht, privat, und sich auch viele andere Dinge erzählt und dann trotzdem aber Kritik irgendwie wieder so objektiv oder auch so konstruktiv irgendwie anzunehmen. Ich meine, bei uns in der Agentur, wir verstehen uns ja auch alle irgendwie sehr, sehr gut, aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Reise und Challenge, wie du auch eben gesagt hast, wenn man dann wirklich gemeinsam auch all in geht. Ja. Hast du vielleicht, ich meine, du hast gerade schon gesagt, dass auch viel Kommunikation und so wichtig ist, aber hast du vielleicht irgendwie so ein, zwei Tipps, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal an die Hand geben könntest, wenn es dann vielleicht doch mal irgendwie kracht oder nicht so smooth läuft mit Telepathie?
Ja, ich würde sagen, also Josi und ich waren sehr oder sind sehr, sehr gut darin, die Sachen sehr im Detail auszusprechen und nicht zu stoppen, bevor die Sachen nicht geklärt sind. Also wir hatten es eigentlich nie, dass wir ins Bett gegangen sind und zerstritten waren oder irgendwie sowas, sondern wirklich im Detail sind wir die Sachen durchgegangen, um den anderen zu verstehen. Also das A und O, ich würde sagen, Regel Nummer 1, versuch immer den anderen zu verstehen und immer davon auszugehen, dass der andere das Beste für dich möchte. Also wenn du quasi da mit der Einstellung reingehst, oh, die andere Person möchte mir schaden, werdet ihr auf keinen gemeinsamen Nenner kommen und ihr arbeitet gemeinsam an einem Purpose. Das heißt, der andere hat nur irgendwas, was versteckt ist, was du verstehen musst. Und das ist das, was ich sagen würde, immer versuchen, den anderen zu verstehen, woher es kommt. Und mit ganz, ganz viel Liebe dem entgegenzutreten. Aber ja, ich würde sagen, die Themen sind auf jeden Fall immer davon auszugehen, dass man sich nichts Böses möchte, dass man immer daran denkt, man hat einen gemeinsamen Case, an dem man arbeitet, ein gemeinsames Erfolgsprodukt. Das heißt, es ergibt einfach logisch keinen Sinn zu streiten. Also es gibt keinen Grund, warum sollten wir uns jetzt streiten. So, das tut niemandem gut. Und ja, viel, viel Kommunikation, würde ich sagen. Also viel Kommunikation mit ganz viel Verständnis für den anderen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Tipps. Ich frage mich jetzt gerade, kann man sich davon immer so frei machen, sich nicht auch mal persönlich angegriffen zu fühlen? Wahrscheinlich muss man sich doch oft auch selbst nochmal zusammennehmen und daran erinnern, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Aber das muss ich auch im Team an sich, also quasi generell, weil es am Ende man so viel Liebe und Passion reinsteckt und es immer irgendwo persönlich ist. Also ich glaube, für uns ist es ja nicht so, dass wir das irgendwann in den Laptop schließen und dann gehen und es ist an sich abgegeben, sondern es ist einfach ein Teil unseres Herzens und Lebens. Und dazu ist es eine große, große Challenge, sich vom Team nicht angegriffen zu fühlen und auch von der Geschäftspartnerin quasi nicht. Also man muss sich es immer wieder sagen. Also einfach tief durchatmen und sagen, okay, das ist nicht persönlich gemeint und zu verstehen, wie kann man das in was transformieren. Aber es ist nicht jeden Tag so, dass ich sage, ach, ich bin nicht angegriffen davon.
Aber wahrscheinlich wird einem der Tipp auch in anderen Lebenslagen helfen können. Vielleicht auch, wenn man wirklich mal über private Themen oder sowas spricht. Also ist auf jeden Fall notiert.
Ja, nee, also so generell würde ich sagen, in der Geschäftsbeziehung hat man so viel fürs private Leben gelernt, weil es, also das Level an Kommunikation, was man haben muss, das hätte ich in meinen Träumen nicht gedacht, dass ich das machen muss oder da jemals irgendwie bereit für sein muss, aber es hat meine gesamte Kommunikation mit allen Freunden, mit meiner Familie so stark verändert, weil ich ganz anders auf Personen eingehen muss. Das hat mir auch Josi sehr, sehr geteacht, dass ich lernen muss, sie zu verstehen und empathischer zu werden damit. Und das hat mein ganzes Leben verändert und ich kann ganz, ganz anders auf andere Leute auch reagieren. Deswegen meine ich, dass man es als Prozess sehen muss oder Prozess des Lebens, in dem man sehr, sehr viel dazulernt.
Also jetzt egal, ob Gründer oder Gründerin oder nicht, die Tipps sollte man sich auf jeden Fall hier mitnehmen aus der Podcast-Folge. Ich würde gerne als nächstes einmal mit dir über Instagram sprechen, wie ihr Instagram nutzt für die Marke und was du auch genau mit diesem Community-First-Gedanken meinst. Instagram ist ja für viele junge Marken unglaublich essentiell, wenn es um den Markenaufbau geht. Und ihr habt es geschafft, euch nicht nur mit NOM, sondern eben auch mit Joseph Atelier eine unfassbar starke Marke aufzubauen. Wie nutzt ihr Instagram? Wie nutzt ihr Social-Media-Plattformen, um Communities so zu stärken und auch irgendwie so zu bilden?
Gute Frage. Ich würde sagen, viel ist entstanden, weil wir es wirklich aus purer Passion gemacht haben und überlegt haben, was hätten wir als Jugendliche gewollt, was hätten wir mit 20 Jahren gewollt, was ist so der Purpose oder was können wir weitergeben. Und dadurch sind auch die Marken entstanden und auch so pflegen wir auch die Kanäle. Natürlich einmal zur Produktpräsentation natürlich und so die Leute am Leben teilhaben zu lassen. Aber wir haben für beide Accounts auch enge Freunde-Accounts, also quasi so die Nommies zum Beispiel, wo wir wirklich aktiv mehr aus unserem Leben teilen, weil es für viele Leute sehr interessant ist, wie wir unseren Weg gegangen sind, weil wir ja beide sehr stark, also nicht Standard und herkömmliche Wege, so beides zusammen haben und es gerade für junge Frauen sehr interessant ist, wie wir unseren Weg gegangen sind. Und das teilen wir zum Beispiel da auch mehr. Und der Purpose für beide Brands oder auch für generell unsere Social-Media-Nutzung ist, dass wir die Identities der Brands vermitteln, aber vor allen Dingen auch, wie wir dazu gekommen sind und eher so die Founder-Story, wie können wir Leute untereinander verknüpfen, so dieser Gedanke, also mir ist es lieber am Ende, die Leute alle untereinander zu verknüpfen, als ihnen alle unsere Produkte zu verkaufen. Weshalb auch 2025 sehr um unsere Community-Events geht, weil wir auch, also ich habe zum Beispiel hier in Australien ein Community-Haus gemacht, sehr spontan und habe halt 10 Nommies, ganz random, die auch gerade in Australien waren, in ein Haus eingeladen und wir haben halt Zeit miteinander verbracht. Und das Gefühl kann man, glaube ich, niemandem beschreiben. Also es gab ein paar, die mich weinend umarmt haben zum Schluss und meinten, es war für sie die schönste Experience, die sie je hatten. Einfach weil ganz, ganz viele Girls in fremden Ländern keinen Kontakt zu gleichaltrigen Leuten oder ähnlichen Personen haben, vor allen Dingen auch nicht offen mit allen Leuten über alles sprechen. Und wir haben am Lagerfeuer zusammen Kakao getrunken und We Are Not Really Strangers gespielt und halt uns so geöffnet und halt ganz, ganz viel über so Traumata und alles gesprochen. Und es ging so ganz schnell und ganz tief auf einmal. Und ich glaube, das war für mich der größte Grund, warum wir NOM machen, eben wegen dieser Community und diese Leute zusammenzubringen. Und das versuchen wir eben auch über unsere Socials zu machen, durch den Content, den wir halt auf unseren Reisen machen, den wir behind the scenes machen und all das so, diese Verknüpfung von Community und wie wir dazu gekommen sind, wo wir gerade sind in diesem Leben. Ja.
Das klingt jetzt so, als würde es auf jeden Fall weit über das klassische Marketing hinausgehen und also für mich klingt es so, als hättet ihr die Marke, wie du halt am Anfang auch schon gesagt hast, gar nicht wirklich wegen des Produkts gegründet oder wegen diesem Verkaufen, sondern ja, ich meine, es kommt natürlich aus dem Gedanken heraus, wie du gesagt hattest, wir möchten, dass sich junge Frauen irgendwie abgeholt fühlen und die Dinge tragen können, die sie schön finden, die ihnen passen. Aber auf der anderen Seite halt auch wirklich dieser gesamte Gedanke, bei uns sind irgendwie alle willkommen und wir stärken uns gegenseitig. Glaubst du oder könntest du daraus trotzdem so 2 bis 3 Faktoren irgendwie ableiten, die man auch, ich sag mal, als klassische Marke, auch vielleicht als Marke, wo der Purpose-Gedanke nicht ganz im Vordergrund steht, irgendwie adaptieren könnte für Social Media?
Ich glaube, eine unserer, über den ich viel nachgedacht habe, ein Punkt ist, wo man sich Inspo sucht. Ich glaube, also wir sind mit beiden Brands sehr, sehr doll an viele Leute gekommen, die uns stark kopieren. Und das ist so eine Sache, die wir zum Beispiel versuchen ganz zu vermeiden. Also wenn wir eine Kollektion machen, versuchen wir uns an Läden inspirieren zu lassen, also in einem Coffeeshop oder an einer Butter oder an einer Farbe von einem Salat oder einfach wie wir durch die Straßen gehen. Und es war schon immer so, dass wir quasi unsere Inspiration von außen holen und gar nicht auf andere Marken schauen, weil wir so Angst selber vor Copycats haben, dass wir immer unsere Inspo ganz, ganz woanders suchen und dadurch entsteht eine Identität. Und ich merke es bei ganz, ganz vielen anderen Brands, dass sie halt sehr versuchen, so Steine von anderen oder Pieces von anderen Brands zu nehmen und dadurch die Identität so ein bisschen verloren gehen, weil alles gleich aussieht. Da hatten Yusi und ich auch einen sehr langen Call drüber, weil wir so uninspiriert waren, weil wir waren, es sieht alles nur noch gleich aus. Und ich glaube, das ist eins meiner Herzenstipps, dass man sich wieder von der Natur inspirieren lässt, dass man sich von Dingen, die einen umgeben, inspirieren lässt, von Leuten, die sich inspirieren lassen. Also zum Beispiel Kollektion mit Menschen macht, die einen inspirieren oder Dinge macht, die mit Leuten, die einen inspirieren. Ich glaube, das ist so das Schönste, was man machen kann und eben bringt einen sehr, sehr uniken Faktor mit rein, der eben nicht sagt, hey, lass uns mal das von dem Brand einfach 1:1 so kopieren, sondern was ist das, was uns als Brand wirklich von außen inspiriert? Das ist so, glaube ich, mein Punkt Nummer 1. Nummer 2 würde ich sagen, weniger Perfektionismus und weniger Komplexität in den Sachen. Unsere Shootings sind wirklich das Billigste, was man sich vorstellen kann und das Schnellste. Also die Leute sind immer so, wieso geht das so schnell? Es ist wirklich ein iPhone-Shoot, zack, 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 zack und dann so perfekt, hat super funktioniert. Weil wir sind... Unsere Shootings sind sehr damit entstanden, dass wir zum Beispiel unser Handy schütteln und dann entsteht so ein verschwommenes Bild und das ist dann Mood und alles, weil viele bezeichnen uns ja als Moodboard-Brand und die Sachen sind auch wirklich so entstanden. Also entweder entstehen sie einfach zwischendrin oder sehr, sehr klassisch. Oder also wir machen eigentlich keine großen Shootings, bis auf mit NOM haben wir ja jetzt mit E-Commerce-Shootings angefangen, aber unsere normalen Kollektions-Shootings sind eigentlich low-budget, Freunde zusammen, die sich treffen, einfach weil wir den Spaß vermitteln wollen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding. Weniger Komplexität, weniger Leute, einfach nur den Spaß an der Kreativität bei Shootings finden. Und vielleicht auch ganz komisch, also ganz, ganz Leute im Umfeld fragen, ob sie Lust haben, das zu shooten oder das zu machen. Da kommen echt sehr coole Sachen zustande. Aber ich würde sagen, so eins der größten Sachen ist, einfach nicht so viel Komplexität in manche Dinge zu bringen. Weil das bringt eine Einfachheit in Content rein und das verstehen die Menschen und das versteht die Community und will auch die Community. Ich glaube, das sind so fast meine zwei größten Punkte. Generell so dieses einfach die Sachen ein bisschen lockerer nehmen und auch das Team empowern, kreativ zu sein. Und das ist so das, was ich auch gerade merke, wie die Leute aufblühen, wenn du ihnen den Space gibst, kreativ zu sein, ihre eigenen Shootings zu machen und alles. Und ja, das sind so die drei Sachen, die ich sehr in den Vordergrund stellen würde.
Okay, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ganz viele, die selber irgendwie so im Social Media Marketing zum Beispiel arbeiten für große Marken, jetzt denken, ja, aber wie soll ich jemals die Menschen, die mir das Geld dafür geben müssen, davon überzeugen, dass plötzlich irgendwie die Riesenshootings gar nicht so wichtig sind. Und ich glaube wahrscheinlich, je nachdem, ne, wo man auch Werbung schaltet, wird es die einen immer geben müssen. Aber was wir auch gemerkt haben, ist, dass zum Beispiel es sehr, sehr gut ankommt, wenn man dann auch diesen Kampagnengedanken nimmt und wirklich nochmal über Social Media Assets verlängert. Also bei uns, wir haben Inhouse Content Creator, die dann immer nochmal mit irgendwie on set sind und dann halt, genau wie du sagst, nochmal so dieses Spontane mitnehmen, wirklich diesen Mut, der on set ist. Vielleicht auch die ganzen kleinen Momente, die so zwischen den eigentlichen Shooting-Spots oder zwischen dem Posing des Models oder sowas passieren. Auch vielleicht mit kurzen Interviews oder so zu arbeiten. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, deine Tipps irgendwie einzubringen, auch wenn man natürlich nicht die gesamte Marken- oder Marketingstruktur der Marke, für die man arbeitet, damit ändern kann.
Nee, ich glaube, das ist so, also vor allen Dingen so, also die E-Commerce-Shootings, die dann groß und teuer und komplexer sind, die brauchen es bei uns auch trotzdem. Aber so, ich habe, also gerade auch in meinen Jobs davor, habe ich viel gemerkt, wie so ganz viel Konzept und alles in so kleinere Shootings geht und es nimmt dem immer sehr die Seele. Wenn du quasi so tagelang oder wochenlang an einem Konzept für ein recht kleines Shooting arbeitest. Und das ist so, manchmal sind diese kleinen, spontanen Sachen genau die, die eben gut ankommen und Spaß machen. Auch unsere besten Events sind die Sachen, die wirklich, also unser Kino-Event, was sehr, sehr, sehr gut ankam damals im letztes Jahr im März, das haben wir innerhalb einer Woche geplant. Und das war mit einer unserer günstigsten und erfolgreichsten Events. Und das meine ich mit so Komplexität dafür. Zum Beispiel ein unserer größeren, komplexeren Events ist quasi eins, was ich würde sagen würde, was nicht so erfolgreich war, was unser teuerstes und komplexestes Event war. Und da, glaube ich, kann man gut reingucken zu schauen, hey, wo kann man ein bisschen mehr Spontanität und ja, eher Spontanität reinbringen, um dem Ganzen dann einfach eine Lockerheit zu geben.
Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt doch super viele Shootings und ihr shootet auch ganz viel mit, ich sag mal, Privatpersonen oder auch vielleicht mit eurem Team. Yuzi und du, ihr seid ja selber auch sehr präsent in eurer Branding-Story. Wie wichtig ist auf der einen Seite diese Authentizität, die ihr natürlich reingebt, aber wo muss man manchmal vielleicht auch eine Grenze ziehen zwischen beruflich und privat, damit man eben nicht nur für die Arbeit lebt, sondern irgendwie auch noch was bei sich behält, gerade wenn es so eine offene Kommunikation auch mit der gesamten Community und so gibt?
Das ist eine gute Frage, über die wir uns noch nicht so richtig Gedanken gemacht haben, beziehungsweise ist es noch nie so dazu gekommen, dass Grenzen überschritten wurden, beziehungsweise war es immer so, wir wollen das Gesicht sein, aber wir wollen auch immer mehr andere Leute empowern, das heißt, wir machen zum Beispiel Fabi X-Nom, also Fabian Bethmann X-Nom und dann Fabi das Gesicht ist und so Sachen, dass wir eher mehr in den Business-Aspekt rücken und eher für das Business an sich stehen, aber gerne andere Gesichter in den Vordergrund rücken wollen, weil wir manchmal ist es sehr, sehr schwer für uns, weil unser Alltag ist am Ende, den ganzen Tag am Laptop zu sitzen und die Operation-Arbeit zu machen und weniger nur zu shooten, zu reisen und das. Und dann ist es sehr, sehr schwer, quasi das Gesicht zu sein und immer bei den Shootings dabei zu sein. Und deswegen versuchen wir so einen Shift von 50-50, dass wir auch das Team, also zum Beispiel bei ganz vielen Events waren wir jetzt gar nicht mehr dabei, sondern haben gesagt, hey, das ist das Team und das Team ist aufgegangen, ist mit allen connected und die Community ist dafür super offen. Was wir beibehalten wollen, ist, dass wir eben so konzeptuelle Sachen mit der Community machen. Also wir haben ab und zu Calls mit der Community, in der wir unsere gemeinsamen Kollektionen machen und das machen quasi Josi und ich als Leader dafür oder quasi als Founder. Aber wir werden immer mehr auch bei manchen Dingen zurückschreiten und das Team quasi in den Vordergrund stellen, weil es nicht sein soll, hey, Josi und Lena sind der Mittelpunkt von der Brand, sondern es soll wirklich immer mehr Gesichter geben, dass sich auch mehr Leute dafür da gehört fühlen und auch ein Teil davon sind.
Ja, Ich habe tatsächlich, ganz witzig, das fällt mir gerade dazu ein, ich habe meine Masterarbeit damals darüber geschrieben, wo Unterschiede sind zwischen so dem klassischen Markenaufbau und halt ja Marken, die gerade auch von Persönlichkeiten im Social Media aufgebaut werden. Und da war auch ganz viel der Tenor, dass der Wunsch schon da ist, die Marke langfristig so ein bisschen von der Person selber zu lösen, damit es natürlich auch nicht nur über diese Person funktioniert oder im schlimmsten Fall am Ende zu sowas wie Merch irgendwie wird, was dann nur Leute tragen, die irgendwie die Person auch persönlich ganz toll finden. Würdest du denn trotzdem sagen, dass dieser persönliche Faktor, jetzt sei es über euch oder dann eben auch über euer Team, wo ja die Gesichter wahrscheinlich auch nach und nach immer bekannter werden, eine sehr große Rolle spielt? Oder sagst du, langfristig wollen wir auch gerne in die Richtung, dass die Pieces aus eurer Kollektion vielleicht sogar irgendwie bei Händlern hängen und der Einkauf irgendwie gar nicht mehr so über die Community oder über diesen persönlichen Bezug zur Marke funktioniert?
Also wir haben so, ich würde sagen, es ist gar nicht so krass an uns gebunden, wenn man sich den Kundenstamm so anguckt. Also ich habe sehr viele Momente gehabt, wo ich mit Leuten, also Josi und ich mit Leuten am Tisch saßen, die so waren, oh, ich habe eure Bikinis, aber ich wusste nicht, dass es von euch ist. Und das war so, das ist genau das, was wir wollen. Es gibt so diese sehr enge Community, die auch sehr an uns gebunden ist, aber ich würde sagen, wir haben von Anfang an sehr gut geschafft, dass das Produkt so gut ist, dass es für sich alleine stehen kann. Und dass sich Leute das halt wirklich nachkaufen, wenn sie es bei anderen Leuten sehen. Und wir haben eine sehr, sehr, also dafür kriegen wir immer von allen Leuten außerhalb, die unsere Zahlen angucken, ein Kompliment, dass wir eine sehr, sehr interessante und hohe Wiederkaufsrate haben, weil die Leute wirklich vom Produkt überzeugt sind. Und das ist das, was wir auch immer weiterfahren wollen und was auch von Anfang an einer unserer Prios waren. Wir bringen nichts raus, wo wir nicht zu 100% dahinter standen. Deswegen, wir haben zum Beispiel gerade unsere Zipper Jackets gelauncht, bei denen wir 1,5 Jahre an der Produktion saßen, weil sie halt einfach nicht perfekt war. Also die hatte so viele Probleme. Wir haben 3-mal die Produktion gewechselt und all das. Und das ist einer unserer wichtigsten Teile, dass die Produkte wirklich auch für sich sprechen. Das heißt, wenn Josi und ich weg sind, würden sich die Leute trotzdem die Produkte kaufen, weil die Produkte eben diesen Empowerment-Charakter haben und bestimmte Schnitte wirklich so ausschlaggebend gut sind, dass sie wirklich einfach für sich stehen. Und deswegen ist das Ziel für NOM auf jeden Fall weiter, diese starken Produkte zu haben und auch eben in Läden irgendwann zu sein und komplett unabhängig von unseren Gesichtern zu sein.
Glaubst du, dass eure Community, gerade jetzt so diese enge Community, vielleicht selber irgendwann auch als Markenbotschafter oder Markengesicht irgendwie fungieren könnte? Dass man das mehr wie so Wellen betrachten kann, die immer weiter so nach außen schwappen?
Machen wir schon. Also hatten wir tatsächlich. Wir hatten ein Nommies-Shooting und haben quasi auch eine gesamte Kollektion nur an unseren engen Kunden abgeshootet. Es waren irgendwie so, ich glaube, 14, 15 Leute aus der Community, auch in Köln. Genauso wie jetzt im Community-Haus habe ich die Kollektion auch an der Community geshootet. Und das ist unser Plan. Also wir wollen quasi, weil es sind so viele kreative Leute in unserer Community, die sagen, ich fange gerade mit Modeln an, mache gerade das. Und zum Beispiel eine hat auch zum Shooting ihre selbst gehäkelten Taschen gebracht. Und das ist so unser Ziel. Wir wollen niemandem sagen, so nein, es ist nur NOM. Und es geht nur NOM, sondern bitte, also bringt eure Ketten mit, bringt eure Taschen mit, bringt alles mit und wir machen zusammen eine riesige Creative Space. Und das ist so die Vision von NOM, dass eben jeder sich darin wieder sieht auch. Und deswegen das Nommies-Shooting war auch eine der Sachen, wo ich am nächsten Tag aufgewacht bin und war, das berührt mein Herz. Weil es wirklich sehr, sehr schön war und die hatten alle super viel Spaß und das ist das Ziel, dass quasi die Nommies irgendwann als Markenbotschafter auch für NOM dienen.
Ja, das klingt super spannend, weil es wirklich einfach nochmal irgendwie so eine Marke ganz, also neu gedacht ist, gerade jetzt so im Vergleich zu Marken, die es ja irgendwie schon lange gibt. Und ich denke, der Shift wird ja immer persönlicher, also gerade auch über Social Media, gerade über TikTok, wo es natürlich auch super authentisch um die Person oder irgendwie um die Geschichten irgendwie einer Person geht. Deswegen finde ich es total spannend, das nochmal so aus deiner Perspektive zu hören. Wir beobachten das hier natürlich bei uns immer so von außen und wir haben auch sehr viele Nommies bei uns im Team. Genau,
aber
das Insight zu hören, macht mir total Spaß. Du hattest eben gesagt, ihr lasst euch inspirieren von Butter, von Salat, vielleicht irgendwie von der Natur. Gibt es trotzdem ja irgendwie Marken oder Persönlichkeiten, die so auch vielleicht in ihrer persönlichen Geschichte dich auch ganz persönlich inspirieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn wir uns andere Unternehmen angucken, sind es eher so andere, also sehr viel Cosmetic-Brands. Also ich finde zum Beispiel gute Richtlinien sind Rode mit Hailey Bieber, Gisou, finde ich immer toll. Also so gerade, da gucken wir uns eher so die Marketingstränge an, weil ich das immer sehr mag, wenn du keinen direkten Kontakt hast, weil wir haben selber Angst, wenn wir uns quasi eine Fashion-Brand angucken, dass wir so, manchmal merkt man das gar nicht. Manchmal guckt man sich die Sachen an und denkt dann, oh, tolle Idee, und es ist einfach nur kopiert. Deswegen gucken wir uns, wenn wir uns Marketing angucken, wenn wir uns andere Unternehmen, Gründerinnen angucken, immer ein anderes Segment an, einfach, dass sowas nicht passiert. Und da haben wir eben Hailey Bieber mit Road oder Gisou mit Negin. Und ich überlege, was es noch für andere Brands gibt, die bei uns oder die wir sehr inspirierend finden. Aber das würde ich sagen, sind so die Hauptsachen. Und vor allen Dingen Road finden wir einfach sehr on point, was sie mit dem Marketing machen und auch mit der Community und allem. Ja, ich würde sagen, die beiden sind auf jeden Fall top-notch bei uns. Kaya auch auf jeden Fall. Von der Ästhetik her, oder wir haben ja mit Kaya auch selber zusammengearbeitet und wir sind sehr inspiriert von dem starken Standing, was sie mit ihrer Brand haben. Wenn du quasi auch mit ihnen zusammenarbeitest, ist es so sehr, sie sind sehr geradlinig und diese Geradlinigkeit ist sehr inspirierend. Dann, genau, Glossier ist noch ein gutes Beispiel. Aber das sind so die Sachen, also sehr, sehr viel im Kosmetikbereich und Lipgloss-Bereich, was wir uns immer angucken, weil da Marketing, Influencer-Marketing, Community immer sehr, sehr on point ist.
Das ist jetzt ja irgendwie überraschend, dass es so viele, gerade so viele Beauty-Brands irgendwie in euren Augen auch extrem gut und stark machen. Vielleicht liegt es, oder naja, Bekleidung trägt man ja auch im Alltag. Ich überlege gerade, ob es irgendwie auch mit der Produktgruppe zu tun hat, warum gerade das irgendwie so fortschrittlich gedacht ist oder nochmal vielleicht auch näher an der Zielkundin oder dem Zielkunden dann irgendwie dran ist.
Ich würde, also unsere Prediction ist dadurch, dass du halt sehr, sehr niedrig, sehr hohe Margen im Kosmetikbereich hast, haben die einfach mehr Geld für Marketing und können damit halt einfach mehr machen. Und das hast du im Fashion halt nicht. Also egal wie, wo du produzierst, wenn du kein super, super high expensive Louis Vuitton bist, hast du keine high Margin, keine riesigen, riesigen Margen. Und das ist halt bei Kosmetik. Du hast halt unendliche Margen und dadurch halt sehr, sehr viel Marketinggeld und dadurch halt auch meistens sehr, sehr gute Investoren. Und ich glaube, dadurch kann halt diese viralen Sachen wie einen Fotobooth, einen Kühlschrank rumschicken, wo Lipgloss drin ist. Und dadurch kannst du halt so viel kreative Sachen machen, weil du das Budget hast. Und das ist quasi unsere Prediction, warum die Sachen so präsent sind.
Ja, nee, das kann natürlich auch gut sein. Aber du hast ja gerade gesagt, man kann es durchaus auch mit nicht so viel Budget sehr weit bringen und da einfach ein bisschen um die Ecke denken und innovativ an die Sache herangehen.
Ja.
Und tatsächlich nähern wir uns auch schon wieder dem Ende dieser Podcast-Folge. Ich würde so gerne noch viel weiter reden, weil ich glaube, du könntest noch so unfassbar viele super spannende Dinge erzählen und Einblicke geben. Aber vielleicht, um möglichst viel von deinem Wissen noch mitzunehmen, hast du einen Rat oder, ich meine, Tipps hatten wir jetzt gerade schon viele aus verschiedenen Bereichen, aber was ist auch vielleicht so dein größter Rat, gerade auch an andere junge Gründer und Gründerinnen, die sagen, ich möchte irgendwie, ich habe eine Vision und ich möchte die mit Leuten teilen?
Durchziehen. Also Consistency ist key. Und einmal den Schritt zu wagen, all die Risiken oder die Ängste zu überwinden, die man hat. Also ich habe dazu einen sehr, sehr guten Podcast gerade gehört, der nochmal so ist, ich würde sagen, eine der wichtigsten Sachen als junge Gründerin ist, du musst an deine Fähigkeiten glauben. Und um an deine Fähigkeiten zu glauben, musst du in den Discomfort gehen. Und der Discomfort heißt zum Beispiel jetzt im Lebenssinne, vielleicht machst du Skydiving. Vielleicht machst du das, um einfach in dich selbst und dein Können zu vertrauen. Und so ist es auch beim Gründen. Du musst die Schritte wagen. Wenn du Angst hast, eine Firma anzumelden, du musst den Schritt gehen, weil der Discomfort bringt dir deine Stärke, um als Gründerin wirklich, wirklich gut zu werden, weil du an dich selber glauben musst. Weil wenn du nicht an dich selber glaubst, dann ist das ein sehr, sehr holpriger Weg. Man kann es trotzdem schaffen, aber das ist so das Wichtigste, dass du deine eigene Stärke findest. Und die findest du eben nur, indem du dich Sachen aussetzt, auf die du keinen Bock hast, Sachen aussetzt, die ultra schwer sind und anstrengend sind. Aber dadurch lernst du, und das absolut Wichtigste ist, Fehler machen ist okay. Du lernst nur, also wie viele Fehler ich gemacht habe, was ich alles falsch gemacht habe. Du lernst einfach da draußen. Du kriegst die Fähigkeit, in schwierigen Situationen wirklich ruhig und gut an Fehler ranzugehen und Lösungen zu finden. Und das ist das Wichtigste, also sich einfach Diskomfort akzeptieren und Augen zu und durch, weil dann kommt das Licht irgendwann.
Okay, das ist jetzt neue Jahresmotto jetzt für 2025, Augen zu und durch.
Augen zu und durch, oder vielleicht Augen auf, weil man muss ja dabei lernen. Also Augen auf und durch, weil der Weg durch ist, kommt zum Ende.
Okay, gut, ist auch notiert. Wo geht die Reise dieses Jahr hin für NOM? Du hast ja gerade schon gesagt, Community-Events werden bei euch eine große Rolle spielen. Kannst du uns vielleicht schon einen kleinen Einblick geben, was wir 2025 von euch erwarten dürfen?
Ja, Also, ich würde sagen, war noch nie so hyped auf ein Jahr, weil wir so, es ist das auch so ein Traumding, was wir auch bei Josef Atelier immer gesagt haben, dass Josi und ich uns sehr in allen Ideen supporten, die wir privat haben. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte ein Schneidebrett mit Josef Atelier rausbringen, dann hätte Josi gesagt, okay, dann machen wir das so, dann setzen wir das um. Und das ist das, was auch bei NOM dieses Jahr passiert. Wir werden sehr viele Events umsetzen, die Josis und meine privaten Kindheitsträume sind, weil wir, glaube ich, oder weil wir gelernt haben, umso mehr Passion wir selber reinstecken, umso mehr Passion kommt bei der Community an. Und es wird sehr, sehr viele Events geben, die sehr groß sind. Es wird in eine Retreat-Richtung gehen, weil wir ja auch wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine Kakaozeremonie, der sehr gut ankam. Und so in die Richtung wird es ein bisschen gehen, weil wir quasi unsere Community-Tools an die Hand geben wollen für die Innere, also um selber sich so ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen, weil das einfach so ein Herzensprojekt von Josi und mir ist, weil wir in dieser ganzen Gründungszeit war die wichtigste Connection, die zu uns selbst. Und ganz, ganz viele Leute haben keinen Zugriff da drauf und deswegen wollen wir quasi die Plattform bieten, mit Events daran einen Zugang zu schaffen. Und deswegen wird es viele Events in dem Bereich geben. Wir haben sehr, sehr coole Partner dieses Jahr, mit denen wir Kooperationen und Kollektionen rausbringen. Kann ich leider noch nicht sagen, welche, aber es sind sehr Leute, die sehr, sehr gut zu uns passen. Und es wird einfach noch viel mehr Community, viel mehr Austausch, viel mehr kreieren zusammen mit der Community und viel, viel experiencen und leben mit der Community, reisen, alles. Und da geht die Reise für NOM hin und vor allen Dingen auch die Produkte werden noch, ich würde sagen, noch besser und noch mehr auf die Community angepasst und noch besonderer.
Ja. Ich bin unglaublich gespannt und ich gehe davon aus, dass wir das Ganze hautnah im Social Media miterleben können. Ja. Über Bilder, über Videos, über Stories. Ihr teilt da ja, wie du schon gesagt hast, wirklich sehr viel. Ja. Und an der Stelle dann auch nochmal eine Empfehlung. Also alle, die jetzt zugehört haben, folgt auf jeden Fall mal NOM und vielleicht auch den NOMs Nommies, so heißt die Seite, glaube ich, NOMs, eure private. Oder die Seite, wo ihr nochmal mehr privaten Einblicke teilt. Also auch auf jeden Fall folgenswert. Und ja, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, für deine ganzen Tipps. Ich habe fleißig mitgeschrieben und werde mir sicherlich das ein oder andere im Nachgang nochmal angucken und mit dem Team teilen. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
Mir auch. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Sehr, sehr cool.
Wie spät ist es jetzt bei euch?
Es ist 20.12 Uhr und ich habe jetzt auch noch Meetings.
Oh, ja, dann möchte ich dich gar nicht länger aufhalten. Ich wollte jetzt schon sagen, dann hab jetzt mal einen schönen Abend, aber scheinbar geht's bei dir jetzt ja auch erst los.
Ja, startet jetzt der Tag des Teams und dann auch meiner.
Also mein Team. Okay, dann hoffe ich, dass der Tag nicht zu lang wird und du nicht allzu spät ins Bett kommst.
Hoffe ich auch, mal sehen. Ich habe mir heute 11 Uhr nachts aufgestellt, also 11 Uhr abends als Grenze gesetzt. Ich habe einen Daily Planner und da habe ich 11 Uhr angeschrieben und meinte, stopp. Da gehst du schlafen.
Dann vielen, vielen Dank und sehr viel Erfolg.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.